Liebe Unterstützer, geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer, werte Freunde, heute versuche ich ein Gespräch erneut, das schon mal schiefgegangen ist, ganz jämmerlich schief, in einer niemals veröffentlichten Folge mit meinem werten André Peschke. Hallo André.
Ja, die Menschen hätten schon eine Folge Feierabendbier hören können, wenn da nicht
leider
gewesen wäre, Titel.
Ja, es wäre nicht so. Zum einen haben wir Spekulationen über die Zukunft des Game Streaming angestellt, die dann von den Ausführungen zu Google Stadia dann ein bisschen überholt wurden. Und zum anderen habe ich bei dieser Aufnahme Feierabendbier eine halbe Stunde vergeblich versucht, Dota Auto Chess zu erklären. Das einzig wirklich Wertvolle, was da verloren gegangen ist, war ein wunderbarer Rant von André über seinen Hass auf Joe Rogan. Der war wirklich köstlich, aber den musst du einfach an anderer Stelle nochmal hochwürgen. Ich würge hingegen hoch und ich versuche das wirklich hoffentlich hinzubekommen, euch und dir, André, zu erklären, was Dota Auto Chess ist, wieso es aktuell so beliebt ist und ob ich das jetzt gut oder schlecht finde.
Es ist ja quasi ein Geburtstagsgeschenk. Wir nehmen das auf an meinem Geburtstag. Ich bin schon beim letzten Mal, glaube ich, dir zweimal zwischendrin so in die Parade gefahren und gesagt, hey, was denn? Ich verstehe es nicht. Das ist schon zu detailliert. Von daher bin ich sehr gespannt, wie das diesmal ausgehen wird. Ich glaube, ich habe es damals nur schlimmer gemacht. Ja. Da hast du es erst so ganz freimütig erzählt und dann warst du eingeschüchtert und danach war alles vorbei.
Ja, deswegen jetzt ein zweiter Versuch. Hast du seitdem ein bisschen was zum Thema Dota Auto Chess mitbekommen, recherchiert, das Spiel vielleicht selber schon mal angeschaut?
Wollen wir mal nicht übertreiben, ja. Es soll ja ein schöner Geburtstag sein, aber ich habe mal auf YouTube habe ich in ein, zwei Videos reingeschaut. Das hat nicht dazu beigetragen, dass ich besser verstehe, was ich da gesehen habe. Ich sah ein Schachbrett, auf dem wurden irgendwelche Figuren abgestellt und dann wurde es schon verwirrend. Ja, dann flogen da.
Ich will noch gar nicht mit dem Schachbrett anfangen. Spulen wir noch weiter zurück. Dota Auto Chess ist eine dieser Fun-Maps für Dota 2. Das ist ja das Free-to-Play-MOBA, das inzwischen Valve betreibt. Und, oder immer schon, weiß ich gerade gar nicht, aber so ein Dauerbrenner. Dota kennt man, da gibt's jedes Jahr das, die International, dieses Turnier, wo auch ganz viel User-Umsätze ins Preisgeld reinkommen, wo dann irgendwie 20 Millionen Dollar insgesamt an Preisgeldern ausgeschüttet werden. Einer dieser großen Brecher in der E-Sport-Szene. Und für dieses MOBA gibt's eben auch Fun-Maps. Da können Modder-Teams sich sogar eigene Maps und eigene Spielmodi draus bauen. Also da kann man auch ein Match 3, so ein Bejeweled, kann man da nachbauen. Und in dem Fall hat eben das chinesische Entwicklerteam Drodo Games, D-R-O-D-O, Dota Auto Chess entwickelt. Und dieses Spiel ist, seit es irgendwie, ich weiß gar nicht, wann das rausgekommen ist, ich glaube im Februar war das zum ersten Mal so richtig groß, ist das zu so einer Art Dauerbrenner geworden in der Dota-Szene. Und ich war irgendwann so neugierig und da das Ding ja auch Free-to-Play ist, habe ich mir gedacht, jetzt setz dich mal hin und hast Spaß. Und nach vielen, vielen Fehlversuchen und bestimmt 4 Stunden des Unverständnisses habe ich ihn gefunden, den Spaß. Und bin jetzt natürlich begeistert und mitteilungsbedürftig. Gleichzeitig kann ich verstehen, dass das wie Kraut und Rüben aussieht und dass auf den ersten Blick hier überhaupt gar kein Spaß erkennbar ist.
Wieso war ausgerechnet das Spiel, wo du dich hingesetzt hast und dich durch 4 Stunden Lernphase gequält hast? Das ist ja nicht so, dass jetzt regelmäßig Sebastian hier sitzt und sagt so, mal was Komplexes zum Einarbeiten, das wär's ja jetzt.
Der Hype, die Tatsache, dass wirklich so viele Leute das gespielt haben und auch so, wenn so ein Pizmeet, den ich jetzt nicht gerade verfolge, aber wenn selbst der dann irgendwie bei Twitch live ist unter dem Vorwand, jetzt hier Dota Auto Chess suchten, dann ist das interessant. Und vor allen Dingen, weil es auf den ersten Blick so seltsam wirkte, ich habe es dann schon geschafft, mich relativ schnell über die grobe Spielstruktur nachher mehr dazu zu informieren. Aber da war ich schon ein bisschen neugierig. Ich muss ja gar nicht viel machen. Das Spiel spielt sich automatisch. Es hat einen hohen Glücksspielanteil, also Random Number Generation. Der Zufall spielt eine große Rolle. Das sind Dinge, die mag ich. Ich spiele ja auch sehr gern Poker, wo man eben zufällig seine Karten bekommt und dann eben das Beste aus dem Blatt machen, das einem zugeteilt wird. Diese Elemente habe ich also vorher schon gesehen. Und dann weiß ich eben auch, dass es halt so, das ist eine Mod. Und in Mods entstehen regelmäßig neue Genres, sowas wie Tower Defense, die MOBAs, ja, wo Dota selber eins ist. Das sind alles Genres, die aus Mods entstanden sind. Und ich hatte den Verdacht und bin nach wie vor immer noch der Meinung, dass hier vielleicht die Geburtsstunde eines neuen Genres zu erleben ist. Und auch das fand ich irgendwie ganz cool und wollte Teil davon sein. Wollte live dabei
einmal
sein.
Einmal Avantgarde.
Ja, ganz genau. Also pure Eitelkeit.
Sehr gut, okay. Also, meine Damen und Herren, Sie hörten es hier zuerst, ja? Die Geburtsstunde eines neuen Genres.
Das ist diskutierbar, aber dann sprechen wir doch erstmal darüber, was Dota Auto Chess eigentlich ist. Und dann müssen wir über ein Schachbrett reden. Und ich muss dich leider ganz schön mit Spielsystem zuscheißen. Aber ich versuche das diesmal relativ langsam
genau.
Und strukturiert
zu machen. Sei behutsam, sei zärtlich mit mir. Wir machen das einfach Stück für Stück. Ja? Also erst High-Level anfangen und dann so langsam in die Abgründe.
Richtig. In die feinen Nooks und Crannies, wo der Spielspaß versteckt ist. Im Grunde genommen steckt das Spielprinzip bereits im Namen. Dota Auto Chess, Automatik-Schach sozusagen. Es gibt ein 8x8 Schachfeld. Und das ist ein Multiplayer-Spiel, das spielt man mit 8 Spielern. Und es geht so rundenweise. Und in jeder Runde hat man das untere Schachfeld Platz, also 4x8 Felder, um da seine eigenen Helden zu platzieren. Das sind alles Figuren, die man aus Dota kennt. So Magier, Monster, Ritter, alles Mögliche. Und die kann man aus einem Shop kaufen und die kann man auf diesem Schachbrett platzieren. Und wenn die Runde startet, tauchen da oben die Aufstellung eines der anderen Mitspieler auf. Und diese Figuren kämpfen gegeneinander bis nur noch ein Team übrig bleibt. Wenn dein eigenes Team übrig bleibt, passiert nichts. Wenn das Gegnerteam gewinnt, verliert deine Spielfigur, dein Charakter, der jetzt aber nicht wirklich oder besser gesagt, dein Lebensbalken verliert Lebenspunkte. Und wenn du keine Lebenspunkte mehr hast, fliegst du raus. Und wer zuletzt übrig bleibt, wer sich am längsten gegen die Teams, die da auch noch mitspielen, durchsetzen kann, der hat gewonnen.
Okay. Jetzt, bevor wir noch tiefer einsteigen, jetzt erstmal sozusagen das verarbeiten. Also das Schachbrett ist quasi in der Mitte zweigeteilt. Diese untere Hälfte oder so, die gehört dann mir. Da kann ich dann beliebig diese Figuren platzieren. Ich habe eine eigene Spielfigur, die mich repräsentiert auf dem Brett, oder? Ich habe gesehen in den Videos, die ich geschaut habe, da war so ein Eselchen. Jetzt habe ich gedacht, ach, wie süß, man muss den Esel verteidigen. Das ist nur eine von mehreren möglichen Figuren, die mich repräsentieren.
Richtig, okay. Du kannst dann Bonbons gewinnen mit der Zeit und die dann auch in einem Courier-Shop ausgeben für andere Skins für diese Figur. Die ist mehr oder weniger, die repräsentiert deinen Lebensbalken und ist ein Stück weit auch wichtig dafür, wie man Figuren auf dem Feld platziert. Das Ding ist mehr oder weniger eine Art Wurmfortsatz, so ein Relikt, dessen, dass das eigentlich eine Mod ist. Dieses Spiel macht sehr viele seltsame Designentscheidungen, die meiner Meinung nach darin begründet sind, dass da im Kern immer noch Dota drinsteckt. Und dass man zum Beispiel, wenn man Figuren platzieren will, muss man mit diesem Esel nah genug an diese Figuren rangehen, um sie hochheben und woanders hinsetzen zu müssen. Das ist mega unintuitiv und ein großes Problem dieses Spiels. Wenn man auf diesen Esel komplett verzichten könnte und das einfach wirklich nur dein Lebensbalken wird und deine Maus ist allmächtig, das wäre viel besser, aber so ist es leider nicht.
Jetzt setzt schon wieder leichte Verwirrung ein, aber erstmal noch, also der Esel ist irgendwie der König im Schach, ne? Wenn der geschlagen ist, dann bin ich tot, richtig?
Bleiben wir erstmal dabei. Genau, und wenn du verloren hast in einem Match, ne, dann schießen aus den Gegnern, die noch auf dem Feld sind, so Giftbälle auf deinen Esel und machen ihn kaputt, ne? Und so ist es dann eben, wenn richtig viele Gegner übrig sind nach einem Match, ist es schlechter für deinen Esel und auch für deinen Lebensbalken, als wenn du gerade so ganz knapp verlierst und nur ein einziger Schadenspunkt passiert. Okay.
Und das heißt aber, mit dem Esel, damit bewege ich auch diese Spielfiguren. Ich habe gedacht, die werden einmal am Anfang irgendwo abgesetzt und das war's.
Nee. Du kannst das Spiel ist so phasenmäßig aufgebaut. Es gibt die Einkaufsphase am Anfang einer Runde. Da geht das Shopfenster auf. Da kannst du dann aus 5 Figuren wählen und dir da eine oder mehrere kaufen. Und die kannst du dann, die landen erstmal auf deiner Bank. Die Bank ist 8 Felder groß. Das sind sozusagen wie bei einem Sportspiel. Das sind die gerade nicht aktiv auf dem Feld sind. Und von dieser Bank und von denen, die ohnehin gerade auf deinem Feld stehen, vielleicht von vorherigen Runden, kannst du deine Figuren positionieren. Alle deine Schachfiguren leben wieder, wenn die neue Runde beginnt. Das heißt also, auch wenn dein Team verloren hat, das geht nicht verloren. Es hat halt diese Runde verloren. Die respawnen alle wieder und stehen alle da, wo du sie am Anfang hingestellt hast. Und in dieser Shop-Phase, die dauert, glaube ich, 30 Sekunden, hast du auch die Möglichkeit, auf dieser unteren Hälfte des Schachbretts deine Aufstellung beliebig zu ändern, neue Figuren dahin zu tun, Figuren rauszunehmen und auf die Bank zu setzen. Und irgendwann ist dieser Timer abgelaufen und dann geht diese automatische Kampfphase los, in der du kaum noch interagieren kannst.
Lass uns mal dieses ganze Shop und so erstmal weg. Mhm. Erstmal nur konzentriert auf das, was eigentlich auf diesem Schachbrett stattfindet. Mhm. Und also da platziere ich Figuren. Und nach welcher Logik platziere ich die Figuren? Ich nehme an, dass die Herausforderung des Spiels darin besteht, dass ich möglichst gut und taktisch die richtige Figur an die richtige Stelle stelle. So ein bisschen wie bei einem Tower
Defense. Ist ein wenig ein Spielsystem, ja, denn diese Figuren, die werden zwar automatisch gesteuert, aber die haben verschiedene Klassen und verschiedene Aufgaben. Es gibt die Tanks, die richtig viel Rüstung haben und die vielleicht sogar noch einen Sonderskill haben, dass sie ganz besonders viel Rüstung aufbauen oder alle Gegnerangriffe auf sich ziehen, die willst du ganz nach vorn stellen. Es gibt Fernkämpfer, die eigentlich eine riesige Range haben und die man deswegen schön weit hinten hinstellen kann. Es gibt Assassinen, die machen, sobald das Match startet, einen riesigen Sprung und versuchen, hinter die Reihen der Gegner zu kommen und sozusagen die Fernkämpfer oder was auch immer da steht, zu attackieren. So dass es zum Beispiel gefährlich sein kann, wenn man sein Team aufstellt und so zwei Felder in ihrem Rücken Platz lässt, weil da ist dann Platz für die Assassinen, um dahin zu springen, wenn die Gegner viele Assassinen haben. Ein Stück weit ist das schon echt wichtig. Es gibt auch ab und zu mal, später dazu mehr, Runden gegen Computergegner, gegen so fest definierte Monster, wo man auch weiß, welche Monstertypen in welcher Runde kommen. Da ist manchmal die Aufstellung auch wichtig, um die optimal zu erledigen und nicht etwa gegen die auch noch zu sterben, was echt peinlich ist und einem die Chance verwehrt, Items aufzusammeln. Auch dazu später mehr. Aber es ist kein allzu großer. Es ist wichtig, dass die Aufstellung einigermaßen stimmt, aber es ist nicht der wichtigste Punkt bei Dota Auto Chess.
Sehe ich, wie mein Gegner seine Aufstellung macht und kann darauf noch reagieren oder ist es blind?
Du weißt nicht, welchen Gegner du bekommen wirst. Der wird praktisch in der Sekunde, wo diese Aufstellungs- und Einkaufphase vorbei ist, wird er dir zugelost. Dann siehst du praktisch erst in letzter Sekunde, mit wem du es zu tun hast. Aber du kannst jederzeit, egal in welcher Phase du dich befindest, dir die anderen Spielfelder anschauen. Denn jeder Spieler hat so ein Schachfeld vor sich, auf dem er selbst aufbaut. Und auf dieses Schachfeld wird dann irgendein Gegner gespawnt. Auch mein Team taucht irgendwo bei einem Gegner als Gegenteam auf. Irgendwann, wenn die Runde losgeht. Und ich kann mir sowohl, während die Leute gerade einkaufen und ihre Aufstellung machen, als auch mitten in den Kämpfen, kann ich mich durch die Gegner klicken mit Hotkeys oder indem ich die Icons in der Userliste anklicke. Das nennt sich Scouten und ist auch ein sehr wichtiger Spielbestandteil, weil ich mir einen Eindruck davon mache, A, was nutzen die für eine Aufstellung und B, auf welche Typen von Figuren setzen die.
Ich kann mir anschauen, eine Vielzahl, das sind mehrere Gegner und
ja. Alle acht spielen praktisch gleichzeitig auf einer großen Map, die aus acht Schachfeldern besteht.
Und ich weiß
besteht.
Aber noch nicht, welcher davon wird mein Gegner. Also ich kann mir diese acht anschauen, gucken, was diese machen. Aber ich kann mir jetzt nicht sagen, okay, genau das ist mein Gegner, der macht gerade das und die Gegenstrategie wäre so. Also so zu einem gewissen Grade mache ich es blind. Erst.
Zu einem gewissen Grade, ja. Aber du weißt irgendwann, je weiter das Match fortschreitet, dann fallen von den acht Leuten vielleicht relativ früh zwei, drei raus. Und dann sortierst du dich irgendwo ein in dieser Reihenfolge. Dann weißt du auch irgendwann, oh, auf den muss ich aufpassen. Der hat noch viel mehr Lebenspunkte als ich. Der scheint mit Abstand der Stärkste zu sein. Den gucke ich mir jetzt mal an, weil der hat vielleicht die größte Chance, mich rauszuhauen.
Verstanden. Okay. Und nochmal zum Verständnis, weil du ja sagtest, meine Schachfiguren, die überleben, also die werden dann wird nach Ablauf einer Runde wird deren Energie quasi wiederhergestellt. Ja. Mhm. Und
die Runde geht auch so lange, bis einer stirbt. Es gibt die Möglichkeit eines Unentschieden, wenn der Timer abläuft, das hat aber nicht die allergrößten Auswirkungen, zählt, glaube ich, immer noch als verloren. Aber du verlierst keine Lebensenergie.
Und das heißt aber, habe ich dann nach hinten raus immer mehr oder muss ich die austauschen? Ich habe diese Ersatzbank, auf der haben acht Figuren Platz. Mhm. Wie viele kann ich aufs Spielfeld schicken? Auch acht?
Maximal 10. Am Anfang fängst du mit einer Figur an, in der allerersten Runde. Und die ersten drei Runden werden auch nur gegen Computergegner gespielt, die du garantiert
also
besiegen kannst.
Also wie die Creeps in Dota.
Die dienen so zum Anfüttern deines Teams.
Damit ich schon mal ein bisschen Geld habe, um dann hinter Sachen zu kaufen zum Beispiel.
Damit du auch so ein bisschen so eine Marschrichtung hast. Denn was du im Shop als Figuren angeboten wirst, das ist halt zufällig bestimmt. Das ist wie in eine Scrabble-Tüte gegriffen und fünf Steine rausgeholt. Und du kannst von den Steinen dir ein paar aussuchen, je nachdem, wie viel Gold du hast. Und mit jedem bestandenen Kampf, egal ob gewonnen oder verloren, kriegst du auch einen Erfahrungspunkt. Das reicht am Anfang auch aus, dass du relativ schnell 3, 4, 5, 6 Einheiten auf das Schachbrett stellen kannst. Und mit jedem Level kannst du mehr Einheiten hinstellen. Maximal gibt es 10 Level, das heißt, du kannst 10 Einheiten da verteilen. Allerdings musst du später, also relativ früh sogar, manuell die Level-Ups mit Gold bezahlen. 4 Erfahrungspunkte kosten 5 Gold. irgendwann braucht man da schon insgesamt 32 Erfahrungspunkte oder sowas. Da muss man schon ganz schön viel Gold ausgeben für die ganz hohen Level. Ist die wichtige Frage, und dazu kommen wir später noch zu eines der zentralen Spielelementen, ist praktisch die Ingame-Ökonomie, wann man sich dafür entscheidet, Gold auszugeben für ein Level-Up, um eben die Chance zu haben, eine weitere Figur aufs Feld zu tun. Aber da sind wir noch lange nicht.
Also das heißt, da das ja auch zufallsverteilt ist, wenn ich jetzt feststelle, ich habe wenige sehr starke Figuren, dann muss ich vielleicht eher nicht Geld investieren, um mehr Figuren rauszustellen, aber umgekehrt, wenn ich das nicht habe, dann vielleicht doch oder so. Solche taktischen Erwägungen treffe ich da?
Taktische Erwägungen vor allen Dingen, wie gut schlägt sich mein Team aktuell? Bin ich noch den meisten Gegnern überlegen? Dann muss ich jetzt vielleicht nicht gerade den nächsten Level erzwingen, indem ich ganz viel Geld ausgebe und noch eine Figur raussetze, weil die macht vielleicht nicht den großen Unterschied. Bin ich aber nur eine Figur, die ich bereits auf der Ersatzbank sitzen habe, aber die ich nicht rausstellen kann, von einer tollen Synergie entfernt, dann sollte ich das Geld ausgeben, dann sollte ich diesen Level bezahlen und dann stelle ich diese eine Figur noch raus und plötzlich haben all meine Kämpfer, meine Krieger beispielsweise, mehr Rüstungspunkte, weil ich so eine Synergie auslöse. Diese Synergien sind zentraler Spielbestandteil.
Okay, dann erklären wir sie doch mal. Ich vermute mal also, das sind irgendwelche Boni, irgendwelche Buffs, die ich freischalten kann, indem bestimmte Figurenkombinationen in meinem Team gleichzeitig auf dem Feld sind, richtig?
Ja, und das ist auch etwas, das hat mich am Anfang mega abgeschreckt. Du hast so ein riesiges Repertoire aus Dutzenden von Dota-Helden. Das sind alles so kleine Monster und Kreaturen, die kennt man als Dota-Spieler vielleicht. Und die kannte auch ich so ein bisschen vom Hörensagen, aber die sagten mir alles nichts. Die werden aber von dem Spiel unterteilt in stets eine Rasse und in ihre Klasse. Also jede Figur ist zum Beispiel ein untoter Hexenmeister oder du kannst einen Dämonenritter haben. Also Rasse ist sowas wie Ork, Goblin, Troll, Elementar, Mensch, Elf, Naga, sowas. Und Klasse, Krieger, Jäger, Hexenmeister, Assassine, Ritter, Magier. Und sobald du eine gewisse Mindestanzahl, das schwankt je nach Synergie und das muss man am Anfang echt mühsam lernen, das erklärt das Spiel auch nicht sehr gut, dafür gibt's dann Hilfe-Webseiten und irgendwann sitzt das aber als Spieler bei dir völlig automatisch, dieses Wissen. Ab einer gewissen Zahl, ab zum Beispiel ab 2 Rittern, haben alle Ritter die Möglichkeit, dass sie ein Schild generieren, wenn sie angegriffen werden, eine gewisse Chance, was diese Ritter deutlich widerstandsfähiger macht. Und dieser Effekt verstärkt sich, sobald du 4 Ritter und nochmal verstärkt er sich, sobald du 6 Ritter in deinem Team hast. Wodurch Ritterteams, wenn sie diese Synergie nutzen, extrem widerstandsfähig werden. Diese Figuren gehen nicht so schnell kaputt. Ähnliches gibt's zum Beispiel bei Kriegern. Wenn ich 3 Krieger im Team habe, bekommen die automatisch mehr Rüstung. Der Effekt verstärkt sich nochmal bei 6 Kriegern. Und das Untote, das ist jetzt eine Rassenfähigkeit. 2 Untote im Team und das Gegnerteam hat Angst und bekommt dadurch automatisch einen Rüstungsmalus. 2 oder mehr Menschen im Team, dann besteht die Chance, dass einer der Gegner gesilenced wird und seinen speziellen Zauberspruch nicht auslösen kann und all solche Sachen. Und da man eben bis zu 10 Spielfiguren im Team haben kann und dass die Synergien bereits bei 2 gleichen anfangen, kann man am Endeffekt wunderbar rumdoktern, bis man ein Maximum an hilfreichen Synergien in seinem Team vereint. Zum Beispiel ein Ritterteam, was zusätzlich noch ein paar Jäger mit drin hat für ihren Jägerbonus. Und dann schafft man es da drin noch, sowohl den Elementar als auch den Untotenbonus mit reinzubringen für ein Maximum an Buffs. Und dieses Rumtüfteln.
Okay, das klingt jetzt aber erstmal total nach Mechaniken wie aus einem Sammelkartenspiel. Ne? Mit hier hast du noch irgendwie so einen Setbonus oder hier diese Karten, die lassen sich besonders sinnvoll gemeinsam anwenden. Jetzt frage ich mich, wo kommt dieser Echtzeitfaktor? Also die Kämpfe laufen ja dann, ohne dass du eingreifen kannst anscheinend, in Echtzeit ab. Ist es nur eine andere Darstellungsform? Ist es so ein bisschen wie früher, wenn bei Battle Isle diese Animation ablief und passiert denn da wirklich irgendwas dynamisch?
Da passiert wirklich was. Da passiert wirklich was dynamisch und tatsächlich halten sich diese Figuren auch an die Schachbrettfelder. Die laufen dann nicht einfach los und verkloppen sich automatisch, sondern hüpfen von Feld zu Feld. Wenn jemand zum Beispiel ganz unten in der Ecke steht, dann können maximal 3 Gegner auf ihn eindreschen, weil mehr Schachfelder gibt's nicht, auf denen andere Leute stehen können. Fernkämpfer können da vielleicht noch drüber schießen und sowas. Und das ist auch für mich der mysteriöseste Part des Spiels, der am schwersten einzuschätzen ist. Wie werden die Teams reagieren? Und manchmal kommt's auch vor, dass ich Mirror-Matches habe, dass ich sozusagen der Typ, der das Team meines Gegners stellt, auf seinem Schachfeld auch gegen mich kämpft. Dann ist es praktisch komplett identische Ausgangspunkt für beide. Und trotzdem kann es unterschiedliche Ergebnisse geben. Trotzdem kann zum Beispiel bleiben in seiner Version mehr Leute von seinem Team übrig als auf meiner Version. Da spielt der Zufall eine Rolle. Ein bisschen scheint da die KI zufällig zu entscheiden im Detail, wann eine Figur wohin springt, wann sie ihre Spezialfähigkeit auslöst und ob die trifft oder nicht. Es ist ein bisschen frustrierend, aber auch gleichzeitig irgendwie faszinierend, dass man dann nichts mehr machen kann. Und dann hast du halt Gegner, die haben AOE-Angriffe, also Flächenangriffe, die um diesen Kämpfer ringsrum passieren. Da versucht man den natürlich möglichst mittig irgendwo zu platzieren und hofft, dass er auch irgendwie A, nicht von einem Assassinen ermeuchelt wird, der hinter ihn springt, und B, dass er nicht dann irgendwie die Richtung wechselt und auch Leute mitnimmt. Aber dir sind die Hände gebunden. Und das macht diese Kämpfe wunderbar dramatisch. Und man schreit diese Figuren an. Jetzt mach endlich! Nein, nein, nein!
Das ist fantastisch. Okay. Das erinnert mich so an früher bei diesen Fußballsimulationen, sowas wie Anstoß 3 oder sowas, die haben ja dann
genau
die,
so
nach deinen eingestellten Parametern und den Spielern, die du hast auflaufen lassen, haben sie dann diese Fußballpartien simuliert, und da saßen Leute auch immer davor so, jetzt geh doch durch, nein!
Richtig, genau so ist es eigentlich. Das ist praktisch eine, du kannst nichts mehr tun, aber du hast die Aufstellung hoffentlich richtig gemacht, deine Synergien passen hoffentlich. Du hast dein Bestes gegeben, toi, 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 und dann schaut man dazu und es ist ein herrliches Chaos. Und es ist auch ein Effektgewitter sondergleichen, weil die allermeisten dieser Kämpfe haben nämlich noch einen Mana-Balken, der lädt sich automatisch auf, indem sie Schaden austeilen und indem sie Schaden kassieren. Das heißt, die Frontline-Kämpfer, die auch ein bisschen was einstecken, die zünden den in der Regel schneller, und dann wird so eine Ultimate-Fähigkeit freigeschaltet. Die ist bei den niedrigstufigen Charakteren so ganz nett, ein besonders starker Angriff, ein Angriff, den Gegner lähmt. Und es gibt aber auch Charaktere, die haben so unglaublich krasse Ultimate-Fähigkeiten, AOE-Effekte, die eine riesige Menge an Gegnern treffen. Es gibt mehrere Charaktere, die verwandeln sich plötzlich in Monster, die dramatisch stärker sind, oder die spawnen eine weitere Figur. Der Druide beispielsweise, einer, der kann einen großen Bären spawnen, der extrem widerstandsfähig ist und der dann plötzlich auch mitmacht. Und das ist eine extrem bunte, chaotische Mischung, und das ist toll dazu zu sehen. Und gerade durch diese Ultimate-Fähigkeiten gibt es extrem viele taktische Abwägungen, die man treffen muss.
Nun, damit zur Sicherheit und damit es auch nochmal eindeutig ist. Also wir haben ja vorher gesagt, du hast diese, nennen wir ihn mal den Esel. Ich weiß, es ist nicht immer ein Esel. Aber der Esel, das bist du sozusagen auf diesem Spielfeld, und du kannst den auch in irgendeiner Art von steuern. Aber sobald jetzt dieser tatsächliche Kampfteil losgeht, hast du gar keine Kontrolle mehr, auch nicht über den Esel?
Den Esel kann ich jederzeit quer durch die Walachei laufen lassen. Auch mitten im Kampf kann ich da durch den Kampf durchlaufen. Und die eine Sache, die ich während der Kämpfe noch machen kann, das sollte ich eigentlich vorher machen, aber ich kann es zur Not auch noch mitten im Kampf machen, aus dem Inventar meines Esels Items auf meine Kämpfer ziehen. Das geht jederzeit.
Okay, das heißt, also völlig tatenlos zuschauen muss ich gar nicht.
Nö, aber die Items, die kriegt man von den Monstern, die man besiegt, für diesen Creep-Rounds, wie du so vorhin schon erwähnt hast, und die kann man auf seine Kämpfer verteilen. Die machen halt, die erhöhen Resistenzen, die senken Gegnerresistenzen, die laden deine Mana-Leiste schneller auf, und es gibt auch noch einige seltenere, coolere Items und auch die Möglichkeit, die zu kombinieren, aber das geht zu weit. Das ist ein kleiner Teil des Spiels, die hast du nicht so oft, die Auswahl von einem Item. Sobald du ein Item vergibst, ist es auch an die Figur gebunden, dann musst du die Figur verkaufen, um wieder an die Items zu kommen. Deswegen macht man das nicht so oft. Eigentlich bist du während der Kämpfe komplett tatenlos. Du kannst mit deinem Esel dann mitten reingehen ins Dauerfeuer. Der ist auch unsterblich in dem Moment. Der wird davon nicht betroffen. Aufgeregt vor der Bank hin und her laufen. Das ist so mein Bewältigungsmechanismus. Ja.
Du bist also der Trainer quasi. Und
also nur. Alle Spieler klicken aufgeregt mit dem Esel hin und her oder mit ihrem Courier, während die Kämpfe laufen. Niemand stellt den einfach. Du hast halt irgendwas.
So Übersprungshandlung. Ja. Du kannst nichts machen, aber du machst halt irgendwas sozusagen.
Ja, weil du das machen kannst.
Ja, jetzt okay. Dann habe ich es verstanden. Und erst wenn die Runde vorbei ist, je nachdem, wie viele gegnerische Figuren noch übrig sind, so viel Schaden nimmst du dann mit deinem Esel. Das ist ja auch so wirklich so ein bisschen wie bei manchen, also bei Hearthstone zum Beispiel ist es ja dann auch, glaube ich, so, weißt du, sobald da mal quasi eine Lücke ist in der Verteidigung, dann wird ja deine Spielfigur nimmt dann auf einmal Schaden.
Ja, es ist auf jeden Fall, das Spiel ist mit seinem Rhythmus und seinem Feeling definitiv mit Sammelkartenspielen zu vergleichen, weil man eben ähnlich wie aus einem Kartendeck so zufällig seine Karten zieht und aus denen machen muss, was man was man halt sich überlegt oder das Beste daraus machen muss. Genauso zieht man hier sozusagen nach jeder Runde durch diese Vorauswahl der Figuren, die der Shop anbietet, aus dem Gesamtpool der Figuren. Denn diese Schachfiguren, alle Schachfiguren, die im Spiel sind, bei allen 8 Leuten, die da mitspielen, bedienen sich aus einem gemeinsamen Pool. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel auf Jäger gehen will, und ich mag zum Beispiel die Windranger ganz toll, das ist so eine klassische Elfin mit mit so einem grünen Röckchen und so einem coolen Pfeil und Bogen. Und wenn ich mich dann umgucke und ich sehe, die Hälfte der anderen Teams nutzt die auch, dann ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass ich genügend von ihr ziehen werde. Denn eine der Zentralfeatures des Spiels, ich erwähne das bewusst, ist zwar sehr wichtig, aber ich erwähne es bewusst jetzt erst, weil es fürs Verständnis gar nicht so wichtig ist. Jede Figur hat einen gewissen Level. Es gibt am Anfang gerade billige Figuren, die kosten auch bloß 1 Gold. Später im Spiel, je höher mein Level ist, desto seltener werden die Figuren, desto teurer werden sie auch. Da kann ich dann auch so legendäre Figuren für 5 Gold kaufen. Aber egal welche Figur, wenn ich 3 von denen aufs Spielfeld stelle, dann fusionieren die zu einer 2-Sterne-Figur. Und 3 2-Sterne-Figuren fusionieren zu einer 3-Sterne-Figur. Und die ist dann in der Regel so krass mächtig, die will ich haben. Eins meiner Spielziele ist es, möglichst schnell, möglichst viele dieser mächtigen 2- oder 3-Sterne-Figuren zu schaffen. Und für eine 3-Sterne-Figur braucht man, bis auf besondere Ausnahmen, die uns nicht interessieren, brauchen halt 9 1-Sterne-Figuren, wie man sie im Shop zu kaufen bekommt. Und da muss man sich wirklich überlegen, ob man überhaupt die Chance hat, 9 von diesen blöden Figuren zu finden. Natürlich bietet dir das Spiel an, hey, für einen kleinen Goldbetrag, für 2 Gold, kannst du die Auswahl im Shop sozusagen rerollen. Nochmal neu ziehen. Du kannst also dafür bezahlen, dass nochmal neu gewürfelt wird und der Shop bietet dir was Neues an. Und das ist eine der verführerischsten, aber auch gleichzeitig riskantesten Manöver, die du machen kannst. Denn dein Geld im Spiel arbeitet für dich. Du kriegst Zinsen am Ende einer Runde, wenn du 10, 20, 30, 40 oder 50 Gold auf dem Konto hast. Deswegen ist eine der absolut wichtigsten Taktiken im Spiel, ist eben nicht ständig neu zu suchen und nicht so lange zu rerollen, bis man die Figuren hat, die man sich eigentlich vorgestellt hat, sondern einfach die Zähne zusammenzubeißen und zu sagen, fuck, da ist nichts dabei, aber ich mache jetzt einfach nichts. Ich kassiere vielleicht sogar eine Niederlage, aber ich lasse mein Geld für mich arbeiten. Dieses Spiel hat mir mehr als alles andere in meinem Leben gezeigt, wie viel Disziplin und Passivität dazu gehört, Geld für dich arbeiten zu lassen und wie unintuitiv dieser Prozess ist. Jetzt,
okay, wie kann eine Niederlage denn für dich arbeiten? Das heißt also, du kannst ein Match ruhig verlieren, das ist egal, weil, wie wird denn das da sind diese 8 Leute, die spielen dann aber anscheinend nicht in einer Art K.O.-Turnier gegeneinander, sondern es geht nach Punkten. Nee, wie viele Runden?
Nach Lebensbalken. Du hast, der einzige limitierende Faktor ist deine Lebensenergie. Und wenn du mal irgendwie 3 Punkte verlierst in einer Runde, weil im Shop gerade nichts dabei war, aber du hast gerade 40 Gold, okay. Und du willst jetzt nicht noch irgendwie mehr ausgeben, weil dein Team ist gerade ganz gut, du weißt ohnehin gerade nicht so richtig, willst vielleicht auch ansparen für ein Level-Up, dann du kriegst 4 extra Gold, wenn du 40 Gold am Ende der Runde hast, als Zinsen.
Also das bedeutet?
Es läppert sich.
Das bedeutet also, spielt man nach und nach gegen alle 8 Leute dann? Ja. Eine Runde also ist zufällig. Immer ein Gegner und dann wird wieder neu.
Okay. Richtig, ja. Du kannst auch manchmal 2-mal hintereinander denselben Gegner haben. Das ist kompletter Zufall.
Und dann Last Man Standing. Es geht so lange so weiter, bis irgendwer übrig ist und alle anderen Lebensbalken sind leer.
Ja. Ja. Und du willst in den Top 4 landen, wenn du langfristig deinen Rang erhöhen willst. Das ist so dein mindestes Ziel. Wenn du dann in den Top 2 oder Top 3 landest, gibt's halt noch ein bisschen Bonbon-Premium-Belohnung, die du dann halt für kosmetische Sachen wie eben diesen Kurier oder Kurierdekorationen ausgeben kannst. Das ist
da
dann
spielt
noch
aber
alles.
Im Moment noch gar kein Echtgeld eine Rolle oder so, ne? Das ist alles komplett.
Es ist ja auch nach wie vor nur eine Mod innerhalb von Dota 2. Da muss man sich Dota 2 installieren und im Steam Workshop dieses Dota Auto Chess.
Was weiß ich, was man da in so Mods schon für Schweinereien einbauen kann. Das System, das du vorhin beschrieben hast, mit diesem Fusionieren, um Karten hochzuleveln, ist ja ein typisch asiatisches Free-to-Play-Ding. Also da ist es ja so, dass man auch gesagt hat, so ja, wie können wir denn dafür sorgen, dass die Leute möglichst lange Zeug haben, für das sie Geld ausgeben müssen, aber ohne, dass wir so viel Content erstellen müssen. Und die Lösung war ja so, hey, du kannst halt 5 von denen verschmelzen zu einem blauen vom gleichen und der ist aber mächtiger und so weiter.
In dem Fall ist es richtig cool, zum einen, weil die echt geil designt sind. So eine Figur macht eine krasse Wandlung durch von einer Ein-Stern bis zu einer Drei-Stern-Figur. Die wird vom Design nochmal imposanter, die wird größer, die wird furchteinflößender und sie macht auch spürbar mehr Schaden. Also wenn so ein Ringblitz den Razor beispielsweise erzeugt, so ein Zauberer, das ist so ein ganz klassischer geometrischer AOE-Effekt, der erzeugt einfach einen Ringblitz, der von dieser Figur ausgeht, der sich einmal öffnet und wieder schließt und der macht auch mehr Schaden, je weiter er weg ist. Also all die Gegner, die gerade davon getroffen werden, nehmen richtig großen Schaden und ein Razor-Level, also ein Zwei-Sterne-Razor, der macht damit halt noch so viel mehr Schaden und wenn man das Glück hat, einen Drei-Sterne-Razor zu schaffen, großer Gott, da muss man eigentlich bloß drauf wetten. Jetzt schafft dann Ulti, yes! Und du siehst, wie das Gegnerfeld verbrennt.
Das ist schon so richtig geiles Insider. Ein Drei-Sterne-Razor.
Mm. Ja, und das macht es eben auch so verlockend, ja. Einfach zu sagen, fuck, ich habe genügend Geld auf dem Konto, ich brauche noch irgendwie zwei Level-1-Figuren. Ich habe bereits zwei Ein-Stern-Figuren von beispielsweise dem Shadow Fiend, der hat auch eine tolle AOE-Attacke. Ich habe bereits einen Zwei-Sterne-Shadow Fiend im Match. Ich habe einen Zwei-Sterne-Shadow Fiend auf der Bank. Einen weiteren Ein-Sterne-Shadow Fiend habe ich bereits gefunden. Ich brauche nur noch zwei Stück. Und ich könnte dann damit dramatisch mein Team aufwerten. Und dann kann man mal versucht sein, sich so einfach nur bezahlen. Neu mischen. Nein, nicht dabei. Neu mischen. Nein, nicht dabei. Neu mischen. Und plötzlich sitzt du da.
Ja, wie in der Spielbank. Es muss doch jetzt rot kommen.
Bist pleite. Du hast es nicht geschafft und das ist so ein krass, wie das gute Gameplay, was dir auch in zahlreichen Guides inzwischen beigebracht wird, wie das eine Disziplin von dir verlangt oder ein langfristiges Denken und denk an die Ökonomie des Spiels. Wenn du jetzt das ganze Geld ausgibst, nee. Und das ist auch ein Spiel, wo man regelmäßig Pläne schmiedet und die dann irgendwann in der Pfeife rauchen kann. Wenn du zum Beispiel einfach nicht die Figuren findest, mit denen du gerechnet hast, dann kannst du vielleicht auch die Assassinen- oder die Magier-Synergie jetzt einfach mal vergessen und versuch das Beste aus dem zu machen, was du gerade auf der Bank hast oder auf dem Platz. Da ist zum Beispiel ganz cool, dass man alle Ein-Stern-Figuren, die ungeupgradeten, die unfusionierten, kann man verkaufen zum Kaufpreis. Das ist also auf deiner Bank und auf dem Spielfeld auch alles ruhendes Kapital. Und das ist vielleicht eine Idee, sich Figuren, die man im Shop findet, wenn der Shop zwei gleiche Figuren anbietet, die einfach mal zu kaufen. Vielleicht ist in der nächsten Runde die dritte Figur dabei und dann hast du schon eine Zwei-Sterne-Figur. Auch wenn die überhaupt gar nicht in deinen Plan passt, ist das eine starke Figur und vielleicht entwickelt sich der Plan ja in die Richtung. Mhm. Und vielleicht ist sie auch dumm, wenn du ganz viel Geld auf deiner Bank vereinst, das auch für dich arbeiten könnte durch die Zinsen. Solche Gedanken hat man während des Spiels und das ist total abgefahren. Das hatte ich noch nie in so einem Spiel, dass lauter so banale Entscheidungen und die sind wirklich auf dem Papier total langweilig und doof. Ja, gebe ich jetzt Geld aus oder nicht? Oder verkaufe ich schnell noch, bevor die Runde endet, irgendwelche Figuren auf der Bank, damit mein Goldbetrag möglichst glatt zehnstellig ist, damit ich das nächste Zinsgoldstück bekomme? Das ist total spießig, aber wenn man einmal drinsteckt, ist das total interessant und super spannend dazu zu schauen.
Sebastian, jetzt hast du es tatsächlich geschafft, was uns beim letzten Mal nicht gelungen ist, dass ich nämlich verstehe, warum das so cool ist für dich. Okay, also diese ganzen Abwägungen an so vielen Fronten und dass halt wirklich auch die ganzen Systeme alle irgendwo in eine Art taktische Entscheidung mit einbezogen werden. Ja. Das kann ich verstehen, okay. Aber was mich noch jetzt umtreibt, ist natürlich das Gefühl, an wie vielen Stellen der Zufall eine Rolle spielt. Das wirkt sehr viel nach, oh, du musst quasi erstmal Glück haben, dass dir am Anfang irgendwelche Figuren zugelost werden. Dann entscheidest du dich vielleicht für diese eine Strategie. Du musst Glück haben, dass du mehrere Figuren der gleichen Sorte bekommst. Du musst Glück haben, welcher Gegner dir zugelost wird und. Ist es hinterher näher am Roulette-Spiel als am Hearthstone? Oder hast du das Gefühl, nein, das ist schon immer noch etwas, wo du mit Skill obsiegst?
Man siegt mit Skill. Ich kann mir vorstellen, dass auf den absoluten hohen Profi-Levels, wo die Leute wirklich im Kopf auswendig wissen, wie viel die verschiedenen Figuren wert sind. Also da gibt es auch im Online-Tier-Lists, die sozusagen aufschlüsseln, welche von den Figuren das meiste Potenzial hat, die am wichtigsten ist, den größten Unterschied macht. Ich bin mir sicher, diese Tier-Lists sind auch durchaus Datenbank- und Data-Mining getrieben. Und man kann da sicherlich sehr gut empirisch erfassen, welches der beste Jäger ist, welches der beste Ritter. Und dieses Wissen habe ich nicht, genauso habe ich nicht diese Actions per Minute, ja, etwas, was man aus Strategiespielen wie StarCraft und auch aus MOBAs kennt. Auch das gibt's hier. Ich kann nämlich, wenn ich nach Item, nach Figuren wühle, indem ich immer wieder den Shop refreshe, Und auch wenn meine Bank bereits voll ist, ich kann ja, bevor die Runde startet, die nächste, innerhalb dieser 30 Sekunden so viel Figuren, wie ich will, von der Bank nehmen und aufs Feld stellen und dadurch meinen Puffer vergrößern auf der Suche nach diesen 2-Sterne-Fusionen. Ich muss sie halt, bevor die Runde losgeht, alle wieder verkaufen und auch die restlichen wieder auf die Bank zurücktun. Was unglaublich stressig ist. Oh Gott. Und dann muss man die Shortcuts benutzen, was nicht gerade intuitiv ist. Dann muss der Esel in der richtigen Reichweite sein, weil aus irgendeinem Grund kann man nicht, da muss der Esel in der Nähe von Figuren sein, damit man sie bewegen kann. Eine komische Sache. Und da sind Leute extrem im Vorteil, die dieses die Shortcuts und die Bedienung dieses Spiels beherrschen, weil sie einfach viel effizienter nach neuen Figuren wühlen können, weil sie sich halt viel mehr Möglichkeiten offen halten, weil sie extrem schnell und präzise und auch gewagt viel zu viel einkaufen. Denn wenn du halt, sagen wir mal, 15 Figuren auf deinem Spielfeld stehen hast und deine Bank auch voll ist und du hast aber bloß einen Level 9 Charakter und nur 9 dürfen da eigentlich sein, dann werden knallhart 6 von denen zufällig verkauft. Also da kann man sich auch schon ganz schön in der Sackgasse spielen. Einmal einen falschen Hotkey gedrückt, ist mir oft passiert, oder vergessen, dass man irgendwie eine Figur zu viel auf dem Feld hat und dir wird ein Schaden verursacht, von dem du dich vielleicht nicht mehr erholst. Auch krass. Und ja, mir reicht das völlig aus. Ich habe hier immer noch genügend Raum zu wachsen.
Gibt es?
Und auch Entscheidungen zu treffen.
Gibt es dann auf den hohen Leveln auch schon jede Menge Theory-Crafting, wie denn die KI agiert?
Ja.
Weil ich vermute, dass da ja auch dann sehr viel, also wenn man ein Verständnis davon hätte, wie diese KI agiert, dass man da auch sehr viel Kalkül noch reinstecken kann.
Das ist für mich der Punkt, wo das Spiel am wenigsten hergibt, wo ich auch am wenigsten Informationen im Netz finde. Es gibt extrem viele Build-Guides, was die Synergien angeht, was auch die In-Game-Economy angeht. Aber das ist der Punkt, wo das Spiel immer noch ein bisschen am undurchsichtigsten ist, wo auch von Patch zu Patch sich immer was verändert. Ich habe den Eindruck, aktuell haben die Entwickler einen wirklich, wirklich guten Sweet Spot gefunden, wo zumindest alle Synergien und so Teamideen, ja, ich mache Ritter mit Magiern oder ich mache Hunter mit Assassinen, all diese Ideen sind aktuell brauchbar. Es gibt keine Synergie, die deutlich besser als die andere ist oder eine, die deutlich unterlegen ist, eine, die gar keinen Sinn macht. Das ist toll. Was das ganze Movement und das automatische Agieren der Charaktere angeht, das ist der Punkt, wo das Spiel sich am wenigsten in die Karten zu schauen lassen scheint und wo der Zufall für Frust sorgen kann. Wenn du nach Spielfiguren wühlst in diesem Shop und immer wieder immer neue Karten ziehen lässt, in Anführungszeichen, dann ist es etwas, was du sehr bewusst tust, mit Chancen, die dir eigentlich relativ klar sind. Da bist du selber schuld, wenn du dein Geld verbrennst, wenn aus irgendeinem dummen Zufall dein Keeper of the Light, der hat eine tolle Spezialattacke, wo dann plötzlich so Zauberpferde in so einer Reihe von seinem Zauberstab aus übers Spielfeld rennen. Und wenn der einfach diesen Zauberspruch auf einen einzigen Gegner am Spielfeldrand ballert, der damit verpufft, wenn das blöde Arschloch ihn nur hätte auf einen anderen Gegner gerichtet, hätte vielleicht 5 Gegner treffen können, dann ist es echt frustrierend und du kannst nichts dagegen tun. Ist ein Stück weit eine Schwäche, macht für mich aber auch den Reiz des Spiels aus. Du kannst trotzdem Glück haben.
Okay, wahrscheinlich ist es halt eh so, vielleicht hat es auch einfach keinen großen Einfluss, weißt du, weil am Anfang kannst du ja noch manipulieren, wo die stehen, aber danach laufen sie eh über das Feld und das dann vorherzusehen, selbst wenn du weißt, wie die KI funktioniert, ist wahrscheinlich dann eh unmöglich. Ich bin mal gespannt. Also es klingt interessant, wenn daraus tatsächlich mal irgendwas entsteht, muss ich gestehen, der Beschreibung nach ist die Befürchtung, das wird irgendwas sein, was richtig hart durchmonetarisiert und Free-to-Play ist.
Ja. Ein Aspekt muss ich auch noch ganz kurz nennen, der ist jetzt fürs Verständnis des Reizes am Spiel auch nicht wichtig, aber es gibt noch extra Geld. Extra Geld, es gibt nicht nur Zinsen, es gibt nicht nur ein extra Goldstück fürs Gewinnen. Es gibt ohnehin ein bisschen Geld in jeder Runde, sondern auch noch einen Win-Streak-Bonus. Das heißt, je öfter du gegen das Gegnerteam verlierst, es gilt immer nur dein Schachbrett, desto mehr Bonus bekommst du. Genauso gibt es aber auch einen Lose-Streak-Bonus. Das heißt, es kann sich auch lohnen, bewusst zu verlieren. Oder sobald du einmal angefangen hast zu verlieren, dein Team vielleicht bewusst schwach zu halten, die besseren Figuren auf der Bank zu halten, um weiter am Verlieren zu bleiben, weil sich das für dich wirtschaftlich lohnt. Aber da musst du natürlich die Balance finden, dass du halt nicht eine Niederlage einfährst, wo immer nur 8 Gegner übrig bleiben und du richtig viel Lebenspunkte bluten musst, sondern möglichst knapp verlieren. Auch eine witzige Nuance, die ich aber persönlich selten nutze, weil ich ohnehin das ist wie eine Münze werfe, ob ich verliere oder gewinne. Ich habe da selten diese Streaks. So, das nur am Rande. Aber ja, das ist eine tolle Blaupause für ein neues Genre und eins, ja, das insbesondere, ich denke auf Mobile, die Monetarisierungshölle sein könnte. Aber trotzdem wünsche ich mir diese Spiele, denn in seiner aktuellen Form ist Dota Auto Chess einfach nur sperrig und schwer zugänglich, weil es eben eine Mod ist und weil es so viele Kompromisse eingeht. Es ist deutlich besser geworden. Hätten wir den Podcast damals, als wir dieses Feierabendbier aufgenommen haben, ein bisschen besser strukturiert hinbekommen und ich hätte dir den Eindruck vermittelt, den ich dir heute vermittelt hätte, ich hätte Kritikpunkte gehabt, die sind inzwischen komplett dahin. Inzwischen gibt es eine schöne Übersicht aller beteiligten Spieler, wo man auch sehen kann, welchen Level die gerade haben und wie viel Gold die auf der Bank haben. Das ist eine extrem wichtige Information, wenn es darum geht, wie steht es eigentlich um meinen Gegner. Das musste man früher durch hinscrollen auf das Gegnerteam und anklicken, seiner Kurierfigur rausfinden. Also alles deutlich besser geworden, aber es ist immer noch unkomfortabel. Es ist immer noch sperrig. Es könnte immer noch so viel leichter bedienbar sein. Und ich wünsche mir ein AAA, eine AAA-Version dieses Spiels. Und es ist auch eine Spielart, weil man da Dutzende Helden braucht, die ist für sowas geeignet, für diese Crossover-Dinger wie Smash Brothers, ja, wo halt Spielhelden einer ganzen Franchise gegeneinander kämpfen.
Oder FIFA.
Von Sony kann ich mir sowas vorstellen.
Weil wir schon eben ja über diese Parallele zu den Fußballmanagern gesprochen haben. FIFA-Lizenz.
Du meinst nur noch einen Fußball mit reintun und
mit Teams,
oh Gott,
die
oh
schießen
Gott,
dann
oh Gott.
Tore.
Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh fuck, du sprichst aus. Oh Gott, das ist logisch. Ja, es wird passieren. Ja. Nee, das ist unglaublich reizvoll. Und für Dota-Fans hat das wahrscheinlich den Vorteil gehabt, dass sie all diese Helden bereits wiedererkannt haben, dass sie die Archetypen kannten. Ich musste mir die alle erarbeiten, ja, ein Sand King, ein Lycan, ein Dragon Knight, die sagen mir alle nichts. Ich habe nicht intuitiv eine Ahnung davon, ist das jetzt eher der Damage Dealer, ist es die Glass Cannon, ist es ein Tank? Da muss ich mir dann immer die Infobildschirme anschauen. Und dadurch, dass dieses Spiel diesen knallharten Rhythmus hat, ja, 30 Sekunden Kampf oder sowas und dann 30 Sekunden Einkaufzeit, dann 5 Sekunden Countdown, der nächste Kampf beginnt. Ich hatte in diesen frustrierenden ersten Stunden des Spiels nie genügend Zeit, mir das alles anzuschauen. Alles passierte ständig. Ich fühlte mich ständig überfordert. Dinge sind passiert. Ich habe zu spät reagiert. Das Spiel hat mich ununterbrochen überrumpelt und verwirrt. Und es hat sich selbst nicht genug preisgegeben. Das ist, wie gesagt, deutlich besser geworden. Ich kann es jedem nur empfehlen, sich da reinzuarbeiten. Externe Quellen gibt es zu Genüge, die einem das Spiel auch beibringen. Ich würde dringend empfehlen, so einen Anfängerguide bei YouTube anzuschauen, bevor man das erste Mal überhaupt nur diese Mod installiert und spielt, um schon mal alle Interface-Elemente und das Spielbrett gesehen zu haben, um dann nicht völlig hoffnungslos dazustehen, weil es eben völlig anders ist als alles, was ihr vorher gespielt habt. Es ist wie ein neues Genre. Und es ist ein toller Startpunkt. Und ich wünsche mir, dass es genauso wie Tower Defense, genauso wie MOBA sein eigenes Ding wird und umarmt wird von der Spielegemeinschaft da draußen. Es gibt natürlich längst auf Mobile 1:1 Kopien davon. Also die Klone im Schrottspielbereich sind längst vorhanden. Aber ich wünsche mir eben ernstzunehmende, coole Varianten davon. Denn diese Mischung aus Synergien finden, Taktik, eine kleine taktische Aufstellung finden, einen Plan schmieden, ja, in welche Richtung du dieses Team entwickelst und diesen Plan dann mit dem harten Beton der Realität zu vereinen, ja, der das letztendliche Shop-Angebot ist, ja, wenn du halt auf Magier gehen willst und im Shop bekommst du lauter Jäger, Neurollen, lauter Jäger, Neurollen, lauter Jäger. Fuck, ich hätte Jäger nehmen sollen. Weil das ist so ein tolles Erlebnis, Dinge an sich vorübergehen zu lassen, ja? Dieser wirklich coole Templar-Assassin, sehr starke Assassine, die eben nicht zu kaufen, weil du gerade auf der Suche nach was anderem bist. Und dann in der nächsten Runde werden dir gleich zwei von denen angeboten und denkst dir, fuck, 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 ich hätte die nehmen sollen. Das ist fantastisch. Das ist so eine tolle Erfahrung. Wirklich? Erinnert mich ein bisschen an
Poker. Sagen, es ist wirklich wie im Casino. Hätte ich doch die Herzkarte behalten.
Genau, hätte ich doch. Und da sind, glaube ich, die ganz kühl kalkulierenden Spieler, die Profis, die sich einfach nicht durch Emotionen oder durch ihre eigenen Wünsche und ihr Hoffen aus der Ruhe bringen lassen, die eiskalt alles in Frage stellen, was sie bis jetzt aufgebaut haben und einfach sagen, okay, neue Idee, das machen wir jetzt nicht. Du und du bist verkauft und wir versuchen was anderes. Das bisschen Zeit ist immer die 2-3 Niederlagen, die man einstecken muss, bis man sich wieder hochgearbeitet hat auf ein Team, das funktioniert, die kann man einstecken. Und das ist cool. Und so weit zu kommen, bis man das selber begriffen hat und das auch mal auszuprobieren und knallhart ein paar Runden zu sagen, nein, ich gebe kein einziges Goldstück aus, ich baue mir ein schönes dickes Polster, weil bis 50 Gold gibt's Zinsen. Ab 50, also bei 60 Gold gibt's nicht mehr 6 Goldzinsen, sondern auch plus 5. Aber das macht so einen krassen Unterschied. Und dann zu merken, wie du den Leuten allein mit deiner Economy davonfährst und wie du dir plötzlich viel mehr Neuwürfeln leisten kannst im Vergleich zu denen, die vielleicht wirklich festgenagelt sind auf die eine Auswahl, die sie im Shop haben, mehr können sie sich nicht leisten, ist ein tolles Gefühl. Und genauso ist es ein beschissenes Gefühl. Ja, es sind noch drei, es sind noch zwei Gegner übrig. Mein Team ist richtig gut, aber ich habe gerade komplett mein Gold verpulvert für diese eine 3-Sterne-Figur. Und ich merke, wie sie mir davonziehen. Und ich, fuck, ich kann nichts machen. Ich habe diese eine Chance, wieder nichts dabei. Fuck. Oder keine Idee zu haben. Du hast diese eine Synergie im Kopf, du stellst sie auf den Platz und okay, ach fuck, was nehme ich eigentlich als nächste Figur? Ich habe hier nicht bereits ein angefangenes Team, ich habe hier nicht bereits zwei Ein-Stern-Charaktere, wo ich nur noch die dritten brauche. Oh fuck, 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 ich hätte mir mehr Gedanken drüber machen müssen, wie es weitergeht. Ich habe viel zu sehr über diese eine Figur nachgedacht, die ich brauche. Das ist toll! Also die Arten und Weisen, wie ich in diesem Spiel versagt habe, sind köstlich.
Okay.
Und ich habe auch teilweise gewonnen, also ich bin gar nicht so scheiße drin. Aber
Dann aber mal so zum Abschluss, das Ding kostet ja nichts, ne? Also sowohl Dota kostet ist ja nix, umsonst, nee. Und das heißt, der Mod ist umsonst, also alles kostenlos zu haben. Das heißt, wertschätzungstechnisch, das ist schon durchgekommen, ja, die 0 Euro wird es schon wert sein, aber ist es Einarbeitungszeit wert? Ist das Spiel so gut, dass du den Leuten jetzt und hier mit gutem Gewissen sagst, jawohl, setzt euch bitte schön hin und investiert die, keine Ahnung, 4+ Stunden, bevor es dann anfängt, dass ihr durchblickt und Spaß habt?
Das macht dann vielleicht, ich glaube, inzwischen macht es mehr Spaß schneller, weil es eben auch in Sachen Interface und Lesbarkeit deutlich besser geworden ist. Gleichzeitig ist das Matchmaking aus der Hölle. Das ist das schlimmste Matchmaking, das ich jemals erlebt habe. Du kannst, wenn du Pech hast und einfach nur das automatische Matchmaking benutzt in so einer nicht enden wollenden Hölle aus gefundenen Spielen, die sofort abgebrochen werden. Und sofort wird das nächste Spiel gefunden und du nimmst es an und es wird sofort abgebrochen, weil jemand gesagt hat, nein. Und die Buttons tauchen nur Sekundenbruchteile auf, um aus dieser Spirale rauszukommen, sodass man teilweise Alt-E4 drücken muss, durchatmen und das ist der bessere Trick, es mit einer manuellen Lobbysuche versuchen sollte. Inzwischen gibt es Websites, auf die will ich auch hinweisen. QIHL.gg, das ist eine der großen Dota Auto Chess Websites, wo man dann eben sich über Discord botgestützt Lobbys suchen muss anderer Spieler, ja. Das Matchmaking ist so scheiße, dass das Matchmaking inzwischen geoutsourced wurde, was aber auch ein Krampf ist und nicht intuitiv und was sich schon wieder dazu verpflichtet, irgendwie Discord und andere Webseiten zu nutzen, was ich auch doof finde. Deswegen, es ist nach wie vor eine sehr holprige Angelegenheit, sich in dieses Spiel einzuarbeiten. Es hat nach wie vor echt einige eklatante Mängel technischer Natur. Es ist halt leider nur eine Mod. Die Mod ist visionär und cool und hat vor allen Dingen ein Spielgefühl, wie ich es in dieser Form in keinster Weise vorher kannte. Weswegen ich das so geil finde und neugierigen, tüftelbereitwilligen Naturen definitiv auch empfehle. Aber für jemanden, der einfach nur diese Spielerfahrung haben will und eigentlich nur das, und der nicht noch irgendwie extra Arbeit leisten will, der sollte vielleicht darauf warten, dass Valve endlich dieses verdammte Modder-Studio kauft und das Ding als Standalone rausbringt. Dass das noch nicht geschehen ist, das kann ich nicht verstehen. Vielleicht, weil sie in China sitzen und das nicht so einfach ist für vielleicht Valve.
Gehören sie schon
aber
Epic.
Das Ding ist
nichts zu Epics Deutsch.
Oder Tencent, oder weiß ich nicht. Ich bin sehr gespannt darauf, ob und wann diese Spielform kopiert wird und ob das cool ist. Und das hat auch so viele schrullige Aspekte. Ich habe gerade so viele Spielelemente genannt. Und das ist vielleicht auch einfach nur so eine Art Perfect Storm, so ein glücklicher Zufall, dass es gerade in der Kombination Spaß macht. Vielleicht ist es auch gar nicht so einfach zu kopieren. Weiß ich
das
nicht.
Das wird die Zukunft uns lehren, Sebastian. Dann würde ich sagen, bevor du noch mit weiteren Aspekten heraussprudelst. Ja?
Nee, das war's.
Schnell. Ich glaube, wir haben es diesmal einigermaßen gut hingekriegt. Ja. Schnell jetzt die Reißleine ziehen.
Ja, Reißleine wird gezogen. Meine lieben Freunde da draußen, trotz aller Struktur, trotz meiner Notizen und eines André, der mich hier gebremst hat, war das sicherlich nicht der verständlichste und sicherlich nicht der leicht verdaulichste Wertschätzungspodcast aller Zeiten. Aber hey, das trifft irgendwie das Phänomen Dota Auto Chess ganz gut. Da muss man ganz schön viel kauen, ja. Vielleicht auch mal hochwirken und wiedercallen, wie es die lieben Schafe machen, um dieses Thema endlich zu kapieren und diesen Spaß da zu finden. Ich bin sehr froh, diesen Spaß da gefunden zu haben. Er steckt definitiv drin. Und ich als jemand, der auch gerne mal sich in irgendwas reinklickt, normalerweise sind es eher lustige Hundevideos, ja, oder solche Sachen. Aber in dem Fall hat es sich für mich sehr gelohnt, mich in das Mysterium und den Hype um Dota Auto Chess einzuarbeiten, weil ich hier eben etwas gefunden habe, was ich in der Form noch nirgends gefunden habe. Es ist wie ins Gewürzregal zu greifen und plötzlich ist da ein ganz neuer Geschmack. Dafür bin ich sehr dankbar. Es ist sicherlich kein Massengeschmack und der wird sicherlich auch bald verfeinert, industriell mit Natriumglutamat verbessert in den Supermarktregalen stehen. Vielleicht ist es also auch die bessere Idee, da einfach zu warten, bis das der Fall ist. Aber ich hoffe auf jeden Fall, die Existenz dieses Spiels und auch dieses Spielkonzepts bei euch ein bisschen verankert zu haben. Mehr will ich nämlich gar nicht. Oh, ich bin ganz schön monologisch drauf heute. Danke für eure Aufmerksamkeit und auch danke, André. Und einen schönen Geburtstag dir noch.
Also, wie könnte es jetzt noch besser werden? Vielen Dank.
Macht's gut, Leute.